Irgendjemand zum ersten Mal da? Ich sehe nichts, liegt an der Brille. Schade. Ich hätte jetzt gerne Werbung für unseren Kaffee gemacht. Gut, dann können wir starten. Wir machen eine neue Serie über die Seligpreisung, allerdings nicht geschlossen, sondern immer wieder mal so zwischendrin. Und dann denke ich, starten wir doch gerade mal mit dem Text. Ich denke, jeder kennt den, aber ich lese nochmal. Matthäus 5. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Wer sind die Glückseliger? Jetzt müsste man eigentlich die Bibelarbeit machen, was es heißt, glückselig zu sein. Habt ihr was dagegen, wenn wir es abkürzen? Wenn wir mal ein paar Bilder gucken. Kennt jemand das zufällig? Bamberger Dom. In der Mitte Jesus, der Richter. Unter ihm seht ihr so angedeutet, zwei kommen aus dem Grab, die Auferstehung der Toten. Jo, und dann sind das die Verdammten, die in die ewige Verdammnis gehen. Ihr seht sie, der Teufel schleppt sie in Kette fort. Interessanten Bischof dabei. Und hier von uns aus links, die Glückseliger. Das sind die, die in den Himmel dürfen. Das sind die. Schaut euch dieses Grinsen. So, 1230 rumgehämmert. Fantastisch, oder? Das ist selig. Die sind richtig selig. Und im Bamberger Dom gibt es noch ein viel schöneres Bild, Abrahams Schoß. Der Abraham scheint ein bisschen Stress zu haben mit seinen vier Seligen, aber die zwei, die noch einen Kopf oben haben, guckt euch das Gesicht an, diese Honigkuchenpferdchen. Ja, die sind selig. Okay, spart uns vieles, dieses Bild. Wer sagt das? Glückselig seid ihr. Wo haben wir es gerade gelesen? Matthäus 5. Warum Matthäus? Warum ist das wichtig? Wir haben vier Evangelien. Ja? Und jedes Evangelium hat seinen ganz eigenen Schwerpunkt. Deswegen ist doch ein Quatsch, die Evangelien zusammenfassen zu wollen. Jedes Evangelium hat sein ganz eigenes Publikum, eigenes Ziel, eigene Aussage. Und Matthäus? Was ist der Schwerpunkt bei Matthäus? Jesus ist der König. Deshalb beginnt Matthäus auch mit dem Stammbaum. Der König muss sich nachweisen, dass er der König ist, von seiner Abstammung. Deswegen beginnt Matthäus sein Evangelium auch mit dem Kontrast, der gute, wahre König verfolgt gegen den bösen König, der die kleinen Kinder umbringt. Matthäus schildert Jesus als den König. Okay, das ist eigentlich allgemein anerkannt. Das große Problem ist, was für ein König? Was für ein König ist Jesus? Und da müssen wir aufpassen. Meistens wird Jesus als König der Juden geschildert. Aber das ist das, was Pilatus sagt, König der Juden. Matthäus schildert was ganz anderes. Matthäus sagt, Jesus ist der König über Himmel und Erde, der König des Kosmos. Wie fängt Matthäus sein Evangelium an? Heide kommen aus Afghanistan nach Bethlehem. Vom Ende der Welt, geleitet von einem Stern, ein kosmisches Ereignis, führt den König ein. Matthäus ist der Einzige, der sagt, bei der Kreuzigung gibt es ein Erdbeben, ein kosmisches Ereignis. Und Matthäus endet sein Evangelium mit, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Matthäus schildert Jesus nicht als König der Juden, sondern als König über Himmel und Erde. Warum ist das wichtig? Wenn Jesus der König der Juden ist, dann hat die Bergpredigt eine andere Zielrichtung. Wenn aber Jesus der König der Welt ist, dann gilt die Bergpredigt alle. Die Bergpredigt steht wo? Matthäus hat in seinem Evangelium 5 große Redeblöcke. Und der erste davon ist die Bergpredigt. Moses ist interessant. Jesus hat viel gesagt. Aber Matthäus hat diese Rede zusammengefasst zu 5 Redeeinheiten, zu Blöcke. Bergpredigt der erste, Himmelreichgleichnisse und so weiter. Hat er natürlich absichtlich gemacht, weil was denken wir bei 5 Redeblöcke? Natürlich denken wir an die 5 Bücher Mose. Die Psalme wurden im Nachhinein auch in 5 Bücher zusammengefasst, entsprechend der 5 Bücher Mose, der Tora. Und so schildert Matthäus Jesus als einen, der 5 neue Bücher gibt, 5 Rede. Und stellt Jesus damit als Gesetzgeber neben Gott, der die 5 Bücher der Tora gegeben hat. Und das ist allein über die Form schon ein riesiger Anspruch. Und dann geht's weiter. Matthäus 5, die Bergpredigt beginnt. Als aber Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sprach und dann komme eben die Seligpreisung. An was erinnert uns das? Wer steigt auf den Berg? Ja, Mose natürlich. Und so wie Mose auf den Berg ging und dort von Gott das Gesetz bekam, steigt Jesus auf den Berg und er bekommt nicht das Gesetz, er gibt das Gesetz. Jesus geht wie Mose auf den Berg und dann wechselt er die Position. Er ist nicht mehr Mose, der empfängt, sondern er ist Gott, der gibt. Und die Bergpredigt ist von daher die Regierungserklärung des Königs mit absolut göttlichem Anspruch. Das ist das neue Gesetz. Das alte Gesetz, das mosaische Gesetz, beginnt wie? Mit den 10 Geboten. Und das neue Gesetz, die neue Regierungserklärung, beginnt wie? Mit den Seligpreisungen. Sie sind die direkte Parallele zu den 10 Geboten. Nach den 10 Geboten kommen dann die ganzen Gesetze über Reinigung und über Opfer und. Aber jeder, auch wenn er das Alte Testament nie gelesen hat, er hat schon mal von den 10 Geboten gehört. Das ist so die Quintessenz des Gesetzes. Und so haben wir hier Jesus, der auf den Berg steigt und wie Gott das neue Gesetz gibt, die Quintessenz in seiner Seligpreisung. Schauen wir uns die an in der Struktur. Wie die 10 Gebote haben wir eigentlich 10 Aussagen. Am Ende 2 gedoppelt. 8-mal selig sind, glückselig sind. Und dann am Ende springt der Text um, glückselig seid ihr. Und die 8, die so gleichmäßig klingen, sie beginnen mit dem Reich der Himmel, enden mit dem Reich der Himmel. Und am Ende wird es nochmal aufgegriffen, euer Lohn ist groß in den Himmeln. Also ganz durchkomponiert. Ja, und dann haben wir, ich habe es ja farblich dargestellt, wir haben 2 Arten von Seligpreisungen. Es sind einmal Aussagen, die sind in sich logisch. Hungrige werden satt, Trauernde werden getröstet. Das ist so in sich schlüssig. Und dann gibt es diese, ich sag mal, unlogische Aussage, die Arme bekommen das Reich der Himmel, die Sanftmütige das Land. Wieso bekommen denn die Arme das Land und die Sanftmütige den Himmel? Das macht auf den ersten Blick keinen Sinn für uns. Scheint willkürlich. Also es gibt die in sich schlüssige und die zunächst mal gar nicht schlüssige. So, und dann schauen wir uns mal die ersten 2 genauer an. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wer sind die Arme im Geist? Also zuallererst mal, arm im Geist heißt nicht geistig behindert. So wenig, wie man durch intellektuelle Leistung in den Himmel kommt, so wenig durch mangelnde intellektuelle Leistung. Das hat damit gar nichts zu tun. Und arm im Geist hat auch nichts mit Armut zu tun. Bei Lukas klingt es so. Lukas in seiner Feldpredigt, Lukas 6, spricht glücklich die Armen. Aber Lukas hat auch einen völlig anderen Ansatz. Matthäus sagt hier ganz bewusst, die Armen im Geist. Was sind Arme im Geist? Ein Beispiel. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Gespräch mit Klaus. Klaus saß auf dem Euro, hat ein Sixpack bei sich und hat sich seines Lebens gefreut. Frisch aus dem Knast gekommen, Klaus war voll Alkoholiker. Obdachlos, quietschvergnügt und immer besoffen. Und der Klaus hat mir damals erklärt, wie frei er ist. Ich bin der Trottel, der Steuern zahlen muss, der morgens zur Arbeit muss, der immer nur rennen muss, während er ist frei. War aber voll Alkoholiker. Und Klaus war bettelarm. Eben obdachlos. Und jeden Euro, den er irgendwo gebettelt hat, hat er flüssig gemacht. Klaus war arm, aber er war nicht arm im Geist. Er war arrogant ohne Ende. Arm im Geist heißt, ich bin eben vor Gott nicht mehr selbstbewusst stolz. Ich habe nichts mehr. Der Klaus hatte seinen Stolz. Er hat mir erklärt, er ist frei und ich bin unfrei. Ja, arm ist nicht finanziell arm, sondern arm im Geist heißt, ich habe nichts mehr, womit ich vor Gott angeben kann. Sind wir arm im Geist? Schön wär's, gell? Ja, wir sind eigentlich arm im Geist. Wir haben Gott nichts zu geben, aber unser Bewusstsein ist ein anderes. Was sind wir stolz? Auf unsere Leistung, auf unsere Erfahrung, auf unsere Nähe zu Jesus, unsere Beziehung, auf unsere Geistesgabe und. Und genau da liegt unser Problem. Jesus sagt, der Himmel steht offen für die, die nichts haben. Hat Jesus nicht erfunden. Das finden wir zum Beispiel in Jesaja 57 oder Psalm 34. Jesaja 57 steht auch das andere, dieses, die Trauernde werde Freude bekommen. Jesaja 61 auch noch. Also Jesus greift in seiner ganzen Bergpredigt und auch in der Seligpreisung immer wieder andere Texte aus dem Alten Testament auf und fasst sie zusammen und macht sie nochmal prägnanter. Aber seine Grundaussage, wir sind Bettler. Und er sagt, in den Himmel kommen die, die Bettler sind vor Gott. Das ist Peter Bröchel, Mitte 16. Jahrhundert. Das ist eigentlich unsere Bestimmung. Wir sollen arm sein im Geist vor Gott. Bettler. Da steht tatsächlich bettelarm. Nicht arm im Sinn von Hand in den Mund, sondern gar nichts haben. Bettelarm sein. Wie wäre es, wenn wir bettelarm wären? Was passiert, wenn wir nicht bettelarm sind, solange wir noch Kraft und Energie haben? Alles, was wir haben, ist schon mal aufgefallen, alles, was wir haben, setzen wir sofort ein, wenn es eine Krise gibt, wenn wir ein Problem haben. Was passiert, wenn wir Geld haben und wir kommen in ein Problem? Wir versuchen, das Problem mit Geld zu lösen. Wenn wir Beziehungen, Einfluss haben, wie versuchen wir, Probleme zu lösen? Mit dem, was wir haben, mit Beziehungen. Wenn wir Geistesgabe haben, wie versuchen wir, Probleme zu lösen? Und wie lösen Bettler Probleme? Solange wir Energie haben, was passiert? Wir machen es irgendwie, kriegen wir es hin. Aber Jesus hat zu Paulus gesagt, lass dir an meiner Gnade genüge, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ist jemand von uns gern schwach? Ich glaube, die Jüngeren begreifen es wahrscheinlich noch nicht ganz so, wir, die ein bisschen älter werden. Ich glaube, unser größter Albtraum ist doch, irgendwann im Bett zu liegen und für jeden Handschlag jemand zu brauchen. Nicht mehr die Nase putzen können, nicht mehr aufs Klo können, nicht mehr essen können, immer jemand brauchen, völlig abhängig zu sein, ist der Albtraum, oder? Wir wollen es selber, wir sind darauf trainiert, selber. Und was passiert, wenn wir selber können? Habt ihr mal versucht, eine komplizierte Arbeit zu erledigen, während euch kleine Kinder zwischen den Füßen rumturnen? Solange wir können, stehen wir Gott im Weg. Und wenn wir Gottes Kraft erleben wollen, müssen wir was sein? Das, was wir gar nicht gern sind. Schwach, hilflos, Bettler. Wir wissen so viel. Ich habe Theologie studiert, Schwerpunkt Gemeindebau. Und was habe ich dort alles gelernt? Von Psychologie bis Unternehmensberatungstools und BWL-Tools und wie man alles Gemeinde berät und. Und wir haben ganz vergessen, wenn wir meinen, wir hätten was, wir könnten was, wir wüssten was, dann ist Selbstbetrug. All unsere Weisheit ist Torheit vor Gott. Wir sind nur Bettler vor Gott. Und wenn wir meinen, etwas zu wissen, stehen wir ihm nur im Weg. Wenn wir Bettler wären, wenn es das unser Bewusstsein wäre, wie würden wir miteinander umgehen? Habt ihr euch mal selbst geprüft, wie wir übereinander denken und reden? Mir fällt es bei mir immer auf, wie ich reagiere, wenn wieder jemand hier vorrennt und die Klappe aufreißt, wie ich die Augen verdrehe. Der Klaus auf dem Euro mit seinem Sixpack-Bier war arrogant wie. Aber ich bin kein Deut besser. Arm im Geist heißt, ich fühle mich nicht mehr besser als die anderen. Was Paulus im Philipperbrief anspricht. Und solange ich noch die Augen verdrehe und mich für etwas Besseres halte als mein Bruder, meine Schwester, egal wer es ist, habe ich noch nicht verstanden, dass ich eigentlich Bettler bin. Oder wir können es auf den Punkt bringen mit Zacharia. Nicht durch Kraft oder Macht, sondern allein durch Gottes Geist soll unser Leben gestaltet werden. Gerade wir, die wir hier zusammen sind als Gemeinde. Was ist unser Fundament? Es darf eigentlich nur Gottes Kraft sein. Und wie wird Gottes Kraft spürbar, greifbar? Nur wenn wir nicht im Weg stehen, wenn wir verstehen, dass wir Bettler sind. Dass wir nichts haben. Wir sprechen immer wieder drüber. Wie können wir mehr von Gott erleben? Wie können wir mehr Platz machen, dass er mehr wirken kann? Wir wollen Wunder erleben, wir wollen sehen, wie Menschen verändert werden. Wir wollen Gott spürbar erleben und weitergeben, oder? Das ist unser aller Anliegen. Und warum passiert so wenig? Sind wir zu wenig Bettler? Jetzt gehen wir weg vom Text, gucken uns das Bild an. Was zeichnet diese Bettler aus? Peter Bröchel hat hier das Bild illustriert, das Jesus gebraucht, die blinde Leiter. Ja, wenn blinde führen, dann endet es im Sumpf. Und wenn Jesus von uns erwartet, dass wir Bettler sind, dann sollten wir genau so sein, blind. Wir wollen immer alles sehen. Aber unsere Aufgabe ist eigentlich nur, die Ohren aufzusperren und auf Jesus zu hören. Weg mit unserer Kraft, weg mit all unseren Ideen. Nur die Ohren aufsperren und höre, was Jesus uns sagt. Amen.